Ja, ihr Lieben, ich freue mich sehr, wieder mal bei euch zu sein. Schön, dass wir eins sind im Herrn. Vielen Dank für den Lobpreis. Das tat sehr gut, in Gottes Gegenwart zu sein. Weißt du eigentlich, dass Jesus dich zu einem ganz bestimmten Ziel ausgesucht hat? Dass Jesus eine Aufgabe für dich in deinem Leben hat, eine ganz bestimmte. Du bist nicht nur frei gemacht von deiner Schuld, um irgendwann im Himmel anzukommen, sondern du hast jetzt eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von ihm bekommen. Du sollst ein Priester sein. Du sollst Priester sein. Ehrlich gesagt, das ist ein Thema, was mich dieses Jahr irgendwie durch die ganze Zeit begleitet und ich bin da sehr am Nachdenken, am Fragen, was eigentlich dieses Geheimnis dahinter steckt. Was da für ein Geheimnis dahinter steht, dass wir Priester sein sollen. Ich habe den Eindruck, dass das ganz wichtig werden wird. Dass wir hineinfinden in diesen priesterlichen Dienst. Ich weiß, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch ein paar anderen in der Region, die dieses Thema gerade auf dem Herzen haben. Was heißt es eigentlich, dass wir, dass du und ich, ein Priester sind für Gott. Ich habe das Gefühl, wenn wir in diesen Dienst für Jesus reinwachsen, und ich glaube, das hat auch was mit Autorität zu tun, mit Macht zu tun, die uns Jesus gibt. Ich glaube, darin liegt ganz viel Segen für unsere Gemeinden und auch für unsere Orte, für das Umfeld, in dem wir hineingestellt sind. Deswegen möchte ich gern mit euch heute mal über dieses Thema nachdenken. Was heißt es eigentlich, dass du und ich, dass wir Priester des Herrn sind? Ich lade euch aber ein, dass wir zu Beginn nochmal uns eins machen und nochmal beten. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass wir erlöst sind durch dein kostbares Blut. Danke, dass wir dir gehören und danke, dass du uns zu Priestern berufen hast. Ich bete, Herr, dass du jetzt diese Zeit gebrauchst, durch deinen Heiligen Geist, uns dieses Geheimnis ganz persönlich aufzuschließen. Dass wir dort hineinwachsen in das, was du für uns hast. Danke dafür, dass du das schon vorbereitet hast und dass wir dort hineinfinden dürfen. Wir geben dir jetzt diese Zeit und beten, Herr, dass du uns persönlich begegnest und ansprichst. Amen. Ja, in der Vorbereitung ist mir eine Geschichte gekommen aus meinem Leben, die so um meine Hochzeit herum spielt. Ich habe meine Frau kennengelernt in Leipzig, da war ich Mitte 20. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, haben 2 Jahre lang Beziehung gelebt. Ich habe in einer WG gewohnt, sie in einer Wohnung alleine. Und irgendwann kam dann die Hochzeit, wir haben geheiratet. Naja, und in Leipzig, Wohnungsmarkt und so, haben wir gesagt, ach, ich ziehe bei dir ein zur Hochzeit. Alter Mietvertrag und das ist ganz gut so. Und so bin ich dann eingezogen zur Hochzeit. Und es war wunderschön, herrliche Hochzeit. Ich bin sehr glücklich mit meiner Frau. Und ein paar Tage oder ein paar Wochen später habe ich gemerkt, ach, du schleichst irgendwie so auf leisen Sohlen durch diese Wohnung. Traust dich gar nicht so richtig, da alles irgendwie was zu verändern. Du lebst irgendwie, als ob du ein Gast wärst. Und der Abend kam, war ich innerlich schon wieder auf dem Sprung, habe gedacht, oh, jetzt musst du gleich wieder gehen in deine WG. Ich habe gemerkt, nach der Hochzeit, ich lebe ja eigentlich immer noch als Gast. Es war irgendwie komisch. Die Geschichte ist mir eingefallen, weil ich so gedacht habe, das hat auch was mit unserer Berufung von Jesus zu tun. Ich bin schon Ehemann gewesen. Ich hatte die vollen Rechte, dort zu wohnen. Ich war Mitmieter der Wohnung, hatte das volle Recht, dort zu sein. Aber ich habe es innerlich noch nicht gelebt. Ich war innerlich noch nicht so angekommen, dass ich gesagt habe, das ist jetzt hier meine Wohnung, hier bin ich zu Hause. Ich glaube, mit Jesus geht es uns auch manchmal so. Er hat eine Berufung auf dein Leben gelegt, die ist da. Die ist da, ob du die begreifst oder nicht. Und wir schleichen auch manchmal so durch seine Wohnung, fühlen uns so als Gast. Gehöre ich dazu? Gehöre ich nicht dazu? Hat er mir Vollmacht gegeben? Was ist meine Aufgabe? Und er hat dir schon eine Aufgabe gegeben. Du bist sein Priester. Und ich glaube, es liegt großes Glück darin, in unsere Berufung reinzufinden. Ich hatte heute Morgen das schöne Bild, ich bin mit dem Auto von Milna rübergefahren. Da war so ein wunderschöner Greifvogel am Himmel und der so ganz leicht durch die Luft geschwebt ist. Ich habe gedacht, der ist in seinem Element, wie majestätisch das aussieht. Jetzt stell dir vor, dieser Greifvogel hat plötzlich irgendwie die Idee, naja, ich baue vielleicht wie ein Maulwurf mein Nest. Und er gräbt so ein Loch, macht sich schmutzig und kommt irgendwie auf die Idee, naja, das Fliegen, ich weiß gar nicht, ob ich so dafür gemacht bin. Und läuft dann den ganzen Tag so auf dem Boden rum, mühsam, strengt sich an. Ich glaube, der ist gemacht für diese Aufgabe, majestätisch über dem Himmel zu schweben. Und ich fand dieses Bild so treffend. Ich glaube, auch du bist gemacht für eine bestimmte Aufgabe. Und wenn du dort reinfindest, dort liegt ein unendliches Glück drin. Du findest einen Ort, wo deine Kraft und deine Mühe, wo du das Gefühl hast, dort ist es richtig. Dort gebe ich es gerne rein. Dort passiert was. Aber wenn es vielleicht anstrengend ist oder so, aber ich bin an dem Ort, wo es wirklich sinnvoll ist, dass ich da bin. Ich bin an dem Ort, wo ich Segen erlebe und wo der Herr bei mir ist. Und das ist was Großartiges. Deswegen glaube ich, dass es kostbar ist, wenn wir hineinwachsen in das, was Jesus sagt, du bist ein Priester. Das ist deine Bestimmung. Das ist deine Bestimmung. Nicht die von deinem Nachbarn. Nicht die von demjenigen, der hier vorne immer steht oder beim Lobpreis steht, sondern deine Bestimmung für dein Leben. Ich möchte mit euch gerne heute darüber nachdenken, was das heißt. Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht. Und wenn ihr eine Bibel bei euch habt, könnt ihr gerne aufschlagen den 1. Petrusbrief im 2. Kapitel. 1. Petrus 2, ich lese ab Vers 5 bis Vers 10. Dort heißt es, und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Dann kommt ein Zwischenteil, darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Jetzt geht's weiter mit der Priesterschaft. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Was ist eigentlich ein Priester? Was hast du für eine Vorstellung von einem Priester? Wie sieht er aus? Ich glaube, das verstehen wir heute gar nicht mehr so eins zu eins. Da müsste man eigentlich das Alte Testament lesen, die ganzen Bestimmungen, die ein Priester machen musste, also die ganzen Opfersysteme, die Kleidung eines Priesters, der Dienst, den er hatte. Grob gesagt kannst du sagen, ein Priester war ein Mensch, der eigentlich in zwei Welten gelebt hat. Die eine Welt, der hat ganz normal in den Orten in Israel gewohnt, mitten unter dem ganzen Volk, mit dem Unterschied, dass der kein Landbesitz haben durfte. Der war angewiesen darauf, dass seine Mitbrüder den mit versorgen. Der war ganz angewiesen auf die Versorgung. Ganz angewiesen auf die Versorgung Gottes und hat sich nicht verloren in den Dingen dieser Welt. Und dann hat er ganz normal seinen Alltag dort mitgeteilt, das ganze Jahr ganz normal mitgelebt, hatte eine Aufgabe, er sollte das Volk unterweisen in Gottes Wort. Der hat denen das Gesetz Gottes vor Ort weitergegeben. Ganz wichtiger Dienst. Zur Zeit von Jesus haben wir einen Bericht, dass es ungefähr 20.000 Priester gab. 20.000 in ganz Israel verteilt. Große Anzahl. Und die haben dafür gesorgt, dass das Wort Gottes in die Umgebung kam. Ihr seid auch Priester. Ihr sorgt dafür, dass das Wort Gottes in euer Umfeld kommt. Gott hat euch dazu bestimmt. Und einmal im Jahr, eine Woche lang, kam der Höhepunkt für einen Priester. Da durfte der nach Jerusalem. Da durfte der in den Heiligen Tempel. Und hat dort seinen Dienst getan. Und das war die großartigste Zeit für einen Priester. Einmal im Jahr eine ganze Woche am Heiligtum des Herrn zu dienen. Dort ins Heiligtum zu gehen, das Rauchopfer darzubringen, zu gucken, dass die Kerzen brennen, die Opfer Israels darzubringen, das war einmal im Jahr der große Höhepunkt von diesem Priester. Und er hat das ganze Jahr darauf hingelebt. Sein ganzer Dienst vor Ort hat eigentlich den Sinn von dieser einen Woche im Heiligtum gehabt. Priester ist ein Mensch in zwei Welten. Der lebt im ganz normalen Alltag. Gleichzeitig lebt er immerhin auf diese eine Woche. Auf dieses Sein im Heiligtum Gottes. Was heißt das aber für uns? Priester sein heute und hier in unserem Alltag. Ich muss ehrlich sagen, ich bin damit nicht fertig. Ich fange gerade an, das irgendwie durchzubuchstabieren, durchzubeten, was das vielleicht heißen könnte. Ich bin euch herzlich dankbar, wenn ihr da schon weiter seid als ich, kommt gerne auf mich zu. Führt mich da gerne noch mit hinein. Aber ich habe drei kleine Gedanken mitgebracht, wo ich denke, das könnte das sein. So könnte Priester sein heute aussehen. Ich glaube, das Erste und Wichtigste hängt mit dem Thema Gebet zusammen. Mit dem Thema Gebet. Ein Priester hat das Volk Gottes im Gebet getragen. Vor Ort, im Alltag, mit den Leuten gebetet, ihnen Gottes Wort weitergegeben, im Heiligtum gebetet und das Volk ins Heiligtum getragen. Und mich fasziniert bei diesem Thema als erstes dieser Gedanke, als Priester hast du Zugang zum Heiligtum. Du hast vollen Zugang zu Gottes Gegenwart. Du hast die Berechtigung, du hast Autorität und Macht, in Gottes Gegenwart einzutreten. Es ist wie wenn du auf ein Konzert gehst und eine VIP-Karte hast, dass du nach dem Konzert einer der wenigen Auserwählten bist, um in den Backstage-Bereich den Künstlern zu begegnen. Da kannst du dir was drauf einbilden. Und du hast so eine Eintrittskarte umhängen. Du darfst in das Heiligtum Gottes gehen. Und das Großartige, ihr Lieben, ist ja nicht nur einmal im Jahr für eine Woche, sondern jeden einzelnen Tag darfst du eintreten in das Heiligtum Gottes, in Gottes Gegenwart. Großartig. Ich will dir sagen, gib dich nicht mit weniger zufrieden. Gib dich nicht mit weniger zufrieden, als jeden Tag in das Heiligtum Gottes einzutreten. Als jeden Tag wirklich in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, gerade dieser Punkt ist echt herausgefordert im Leben mit Jesus. Wirklich jeden Tag ins Heiligtum Gottes zu kommen. Und ich neige dazu, diesen Weg abzukürzen. Ich höre mir dann gerne eine Predigt an, die mich anspricht und die es mir leicht macht, irgendwie vielleicht in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich höre mir Lobpreis an. Ich höre mir irgendwelche Podcasts an, Zeugnisse von anderen. Wunderbar, wunderbare Sache und echte Erleichterung, dass du in das Heiligtum Gottes kommst. Aber ihr Lieben, sie sind kein Ersatz. Sie sind kein Ersatz, selber in die Stille zu kommen. Selber in der Stille zu beten, sich hinzusetzen, zu sagen, Herr, hier bin ich. Und danke, dass du hier bist. Danke, dass ich diesen Zutritt habe, zum Heiligtum zu kommen. Ich will dich ermutigen, diesen Weg nicht abzukürzen, sondern jeden Tag dir wirklich die Stille zu nehmen und in das Heiligtum Gottes einzutreten. Ich meine damit nicht, dass du jeden Tag dabei was erlebst, was spürst oder irgendwelche großen Erfahrungen machst. Das ist großartig, wenn das passiert. Und ich hoffe, jeder von euch hatte das Privileg schon mal, das zu erleben, dass Gott im Heiligtum redet. Dass er was zu dir persönlich sagt und dein Leben verändert. Das ist großartig. Aber ich meine nicht damit, dass das jeden Tag passieren muss. Ich meine damit nur, dass du sagst, dass du dich jeden Tag hinsetzt und sagst, Herr, hier bin ich und du bist auch da. Ich bin jetzt offen für deine Gegenwart. Und da passiert vielleicht zu 90% der Fälle passiert nichts. Du bist da und der Herr ist da und mehr nicht. Und ich glaube auch so ein Priester ist ins Heiligtum gegangen und hat dort still seinen Dienst gemacht. Hat dort das Räucherwerk auf den Räucheraltar gelegt, hat sich um die Kerzen gekümmert, dass die Dochte schön sind und was weiß ich nicht alles. Und es ist nicht groß, was passiert. Aber er war da, im Heiligtum Gottes. Und ich glaube, das verändert unser Leben, wenn wir treu sind, in dieses Heiligtum hineinzugehen. Jeden Tag neu die Gegenwart Gottes in unser Leben hineinzuholen. Und mein Herz neu in sein Heiligtum zu öffnen. Ich will dich ermutigen, dich nicht davon ablenken zu lassen, sondern wirklich jeden Tag ins Heiligtum Gottes zu gehen. Das ist dein Vorrecht und dein Anrecht als Priester. Du darfst jeden Tag reinkommen. Wenn dir der Teufel sagt oder irgendjemand anders sagt, du hast kein Recht dazu, ich höre Gottes Stimme nicht oder was weiß ich nicht alles, stimmt nicht. Durch Jesu Tod am Kreuz hast du die Autorität, jeden Tag in seine Gegenwart reinzutreten. Das ist die Wahrheit. Mich beeindruckt am Priester das zweite, nämlich die Fürbitte. Du kannst dir mal die Mühe machen, 2. Mose 28 durchzulesen. Das sind nämlich die Priesterkleidung, was ganz Tolles, großartig. Und was mich echt bewegt, ist, der Priester hatte auf seinen Schulterstücken 2 Steine, 2 kostbare Edelsteine. Und darauf eingraviert waren die Namen der 12 Stämme Israels. Das, ihr Lieben, ist Fürbitte. Den anderen, deinen Mitmenschen, als einen Edelstein zu sehen, als kostbar. Und diesen Namen einfach nur ins Heiligtum zu tragen. Wenn du in die Gegenwart Gottes gehst, zu sagen, und ich trage vor dich meinen Bruder, meine Schwester. Und Gott sagt dann in diesem 2. Mose 28, dass wir als Priester diese Namen vor dem Herrn tragen, damit der Herr ihrer gedenkt. Wenn du das tust, wird der Herr ihrer gedenken. Du musst nicht in der Fürbitte irgendeinen Durchbruch erringen. Du musst gar nicht, du bist nicht dafür verantwortlich, das, was passiert, aber du bist dafür verantwortlich, deine Mitmenschen einfach nur im Gebet in die Gegenwart Gottes zu tragen. Das ist gar nicht schwer. Aber das ist was Wichtiges, damit der Herr ihrer gedenkt. Diese Vollmacht und diese Autorität hast du, deinen Nächsten, deinen Edelstein, der links und rechts neben dir sitzt, den zu nehmen und ganz schlicht diesen Namen in Gottes Gegenwart zu tragen. Und du wirst merken, dass sich was tut. dass der Herr an sie gedenkt und dass dadurch Segen in das Leben hineinfließt. Zum Thema Gebet noch zwei kurze Gedanken. Einmal das Thema Autorität. In Offenbarung 5, Vers 10 geht es auch um die königliche Priesterschaft. Dort steht noch dazu, sie werden herrschen auf Erden. Sie werden herrschen auf Erden. Priesterliches Gebet ist eine Form der Herrschaft. Und ehrlich gesagt, an dem Punkt bin ich gerade zu versuchen, das ein bisschen zu lernen. Was heißt denn das konkret fürs Gebet? Gebet ist Herrschaft. Was mich erstmal bewegt ist, das Wort herrschen meint ja nicht, naja, ich setze mich jetzt auf den Thron und ich lasse mich bedienen, ich wäre gerne ein König und sollen die anderen mal machen, was ich gerne will. Das ist manchmal unser Bild von Herrschaft, jetzt tut der Herr das, was ich will und ich lasse mich bedienen von ihm. Und jeder, der ernst gebetet hat, der weiß, das funktioniert nicht. So ist es nicht gedacht. Das meint nicht Herrschaft. Herrschaft heißt ein Mitherrschen mit Jesus. Und ich glaube, an Jesus kannst du gut lernen, was Herrschaft heißt. Jesus sagt ja mal diesen berühmten Satz, wer herrschen will, der soll erst mal lernen zu dienen. Herrschaft fängt damit an, dass du Verantwortung übernimmst, dass du deinen Mitmenschen dienst und dass du auch, wie Jesus, dein Leben hingibst. Herrschen heißt, bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und zu dienen. Das ist die innere Herzenshaltung. Und gleichzeitig merkst du bei Jesus auch, er dient aber auch mit Autorität. Ich bin letztens wieder über eine Krankenheilung gestolpert. Und Jesus bittet ja den Vater dann nicht, ach Herr, wenn es dir möglich ist, nimm die Krankheit von dem. Jesus droht der Krankheit. Jesus gebietet den bösen Mächten, dass sie gehen müssen und sie gehen. In seinem Gebet ist ganz viel von dieser Autorität, die er hat. Ist ganz viel von dieser Herrschaft. Er weiß, in Gottes Namen darf er den finsteren Mächten befehlen und sie müssen gehorchen. Wir dürfen, ihr Lieben, in diese Vollmacht hineinwachsen. Das traut uns Jesus zu. Er gibt uns im Gebet die Autorität über finstere Mächte und Gewalten. Er gibt uns in seinem Namen Autorität über Krankheit. Das darf nie losgelöst sein von der Gegenwart Gottes, denn daraus kommt Jesus immer wieder. Und das darf sich nie ablösen. Manchmal gibt es ja dann, dass das auch ein bisschen komisch wird. Aber wenn du aus der Gegenwart Gottes kommst, hast du Autorität. Du darfst in seinem Namen diese Autorität im Gebet in Anspruch nehmen. Ich habe in der Vorbereitung einen wunderbaren Satz von Luther gefunden, der echt bis auf die Spitze geht. Der sagt, wir als Priester haben nicht nur die Macht über dunkle Mächte, sondern du hast die Macht auch über den allmächtigen Gott, weil er versprochen hat, unsere Gebete zu hören. Du hast selbst im Gebet die Autorität über Gott. Wenn du den Satz einfach so stehen lässt, ist er falsch. Aber er verdeutlicht dir was. Stell dir vor, du hast ein Kind und dieses Kind will was von dir. Wie leicht können dich Kinder um den Finger wickeln, oder? Wenn sie mit den großen Augen dich angucken und sagen, ach, ich hätte es aber so gerne. Ich glaube, Gott lässt sich auch durch unsere Gebete wirklich bewegen. Er verspricht, dass er wirklich tun will, was wir bitten im Gebet. Ich glaube, das haben wir manchmal noch gar nicht begriffen, was er uns da für eine Autorität gibt. Er will unser Gebet wirklich hören. Das heißt, Priester sein ist auch ein Hineinwachsen und diese Autorität in Anspruch nehmen. Ich bin nicht einfach nur ein Bittsteller, sondern ich bin von Jesus in Macht und Autorität gesetzt, für meine Umgebung zu beten, dort Verantwortung zu übernehmen und die Gegenwart Gottes dort hineinzuholen. Nicht weniger. Du darfst im Gebet diese Autorität in Anspruch nehmen. Und das Gleiche passiert beim Segnen. Im Alten Testament sagt Gott dem Aaron, dass er mit dem Segen seinen Namen auf das Volk Israel legt. Und Gott sagt mal zu David diesen ganz steilen Satz, was der Herr segnet, ist gesegnet in Ewigkeit. Und du kannst es wunderbar im Alten Testament verfolgen. Zum Beispiel kennt ihr die Geschichte von Jakob, wie der seinen Bruder Esau um den Segen betrügt. Was macht der Isaak, sein Vater? Der nimmt den Segen nicht zurück. Der kann ihn nicht zurücknehmen. Was vom Herrn gesegnet ist, ist gesegnet. Und du bist berufen, ein Priester zu sein, die Menschen in deiner Umgebung zu segnen. Und wenn du das tust, legst du den Namen und damit die Gegenwart Gottes auf den anderen. Das ist nicht dein Verdienst. Das machst nicht du. Aber der Herr nimmt das, was du in seiner Autorität tust, ernst. Und so kannst du die Leute aus deiner Umgebung mit der Gegenwart Gottes berühren, indem du sie still und einfach segnest. Du legst nur den Namen des Herrn auf sie und die Gegenwart Gottes wird bei denen sein. Jetzt stell dir das mal praktisch vor. Du bist in deinem ganz normalen Alltag. Bist in deinem ganz normalen Familienalltag vielleicht. Vielleicht kennst du solche Beziehungen, die belastet sind. Wo du schwest, ehe du den Typen triffst, es wird anstrengend. Das sei immer wieder das gleiche negative Denken. Immer wieder die gleichen Konflikte, die immer wieder hochkommen. Oder du bist auf Arbeit und du weißt eigentlich schon, ich habe keine Lust, dorthin zu gehen. Das zieht alles runter, man redet nur so hinterm Rücken und was weiß ich nicht alles. Stell dir solche Situationen vor. Wie reagierst du? Klar, du gehst hin und du redest erstmal nicht schlecht mit. Versteht sich von selbst. Dazu ruft uns der Herr auf, dass wir nicht schlecht über den anderen herziehen, dass wir uns daran nicht beteiligen und weiß was ich nicht alles. Das ist ja schon schwer genug. Was heißt es jetzt, ein Priester zu sein? Priester zu sein heißt nicht einfach nur Augen zu und durch. Ich versuche mich möglichst schadhaft zu halten, möglichst nichts Schlechtes zu tun und ich bin froh, wenn ich wieder raus bin. Das heißt nicht. Priester zu sein heißt, Verantwortung zu übernehmen. Die Autorität und die Macht, die Jesus dir gegeben hat, in dieser Situation wahrzunehmen. Zu beten und die Gegenwart Gottes hineinzuholen. Geh in solchen Situationen ins Gebet. Nimm es vorher schon mit in die Gegenwart Gottes. Und du wirst merken, dass sich was verändert. Dann bist du nicht nur ein Teil von diesem Konflikt, sondern du stehst als Priester drüber und sprichst den Segen und die Gegenwart Gottes in diese Situation hinein. Und dann gehst du als Priester dort rein und bist gar nicht mehr du selbst, sondern du kommst in dieser Aufgabe und dieser Autorität, kommst damit im Namen von Jesus, bringst seine Liebe, seine Freundlichkeit hinein. Und ich bin überzeugt, in dieser Autorität ändert sich ganz viel. Ich lade dich ein, dass du neu das ergreifst, wozu du von Gott berufen bist. Du bist nicht nur dazu berufen, als Gast durch seine Wohnung zu schleichen, wie im Bild vom Anfang, sondern du bist berufen, wirklich diese Vollmacht und diese Autorität anzunehmen, Verantwortung zu übernehmen in deinem Umfeld und die Gegenwart Gottes dort hineinzuholen. Und ich glaube, es fängt damit an, dass du jeden Tag das Vorrecht dir rausnimmst, die Macht und Autorität dir rausnimmst, in sein Heiligtum zu kommen. Ich möchte gern dich segnen dazu. Vater, ich danke dir von Herzen für meine wunderbaren Schwestern und Brüder hier. Ich danke dir von Herzen, dass du sie gesegnet hast, dass du sie jeden Einzelnen berufen hast, ein Priester für dich zu sein. Ich bitte dich ganz konkret, dass du jedem, der hier ist, heute zeigst, was dafür der nächste Schritt ist. Diese Verbindung mit dir zu leben oder in den Konflikten, in denen wir stehen, aufzustehen und dort Verantwortung zu übernehmen. Herr, und ich segne jeden, der hier ist, mit dieser Vollmacht und Autorität von dir, Priester sein zu dürfen. Danke, dass du dahinter stehst, dass du das mit Leben füllst und dass du der Herr bist, der dadurch seinen Segen und sein Leben ausgießt. Und so segne ich dich, dass du in deinem Leben in diese Rolle hineinwächst, Priester des Herrn sein zu dürfen. Du bist sein Kind und sein Priester. In Jesu Namen. Amen.